Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Schule und andere Kleinigkeiten im Jahr 2024. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, was ist passiert in den letzten Wochen? Die New York Times hat OpenAI und Microsoft wegen Urheberrechtsverletzungen verklagt und der Vorwurf lautet, dass Millionen von Artikeln der Times verwendet wurden, um Chatbots zu trainieren, die nun als Konkurrenz zur Zeitung als Informationsquelle dienen. Und abgesehen von einer hohen Schadensersatzforderung, wie das ja in Amerika so üblich ist, verlangt die New York Times aber auch die Zerstörung aller Chatbot-Modelle und der Trainingsdaten, die urheberrechtlich geschützt sind. Das ist natürlich die Frage, ob man das so einfach herausfinden kann oder nicht. Und die Klage könnte aber natürlich Auswirkungen auf die rechtlichen Aspekte von KI-generierten Inhalten haben. Und da werden wir sicher gespannt sein oder können wir gespannt sein, was dabei herauskommt. Und für uns Lehrerinnen ist das natürlich eben auch das Problem. Mit Urheberrechtsverletzungen haben wir da in dem Fall natürlich auch zu tun. Das heißt, bisher ist der Stand, mein Stand zumindest, dass alles, was eine KI generiert, von uns Menschen benutzt werden darf als unser Material. Aber die Problematik ist eben, dass wir überhaupt nicht wissen, mit welchen Daten die KI trainiert wurde. Und es kann eben dadurch tatsächlich sein, dass der Output der KI urheberrechtlich geschützt ist. Letztlich darf man gespannt sein, wo die Reise hingeht. Sicherlich wird es erstmal reguliert werden oder man versucht es zu regulieren. Dann wird es vielleicht überreguliert, man muss wieder zurücknehmen, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall spannend. Wir hatten so eine Technologie noch nie auf der Welt und wissen eben nicht so richtig, wie wir damit umgehen sollen. Wir können jetzt nur testen und dann agil reagieren und die Sachen wieder verändern. Ja, und hoffen, dass es dann funktioniert. Meines Erachtens haben wir jedoch die ganze Elektronik- und Internetgeschichte nicht wirklich im Griff, würde ich jetzt mal behaupten. Im Internet gibt es zu viele Menschen, die da illegale Sachen machen. Und letztlich ist es auch so, dass einfach ja nichts sicher ist. Liebe Kollegin, das muss euch einfach klar sein. Alles, was wir ins Internet stellen, alles, was wir in der Cloud stellen und auf dem Webserver, ist potenziell angreifbar und kann geklaut werden oder vernichtet werden. Das muss uns einfach allen klar sein. Ich habe ja mit Patrick vor einem Jahr oder sowas angefangen, ein Infoboard zu programmieren, beziehungsweise er hat programmiert und ich habe so ein bisschen die Tipps gegeben, wie das aussehen könnte und war dann diese Woche auf einer Seite von einem ganz bekannten Anbieter, der digitale schwarze Bretter anbietet und habe dann gesehen, dass der von einem halben oder von einem Dreivierteljahr das Serverzentrum angegriffen wurde und ja, alle 12.000 Schulen dann im Prinzip keinen Zugriff mehr auf ihre Daten hatten, da die Hacker die ganzen Daten in diesem Serverzentrum verschlüsselt hatten. Und ja, das war jetzt ja kein Anbieter, der nicht weiß, was er macht. Aber da sieht man eben einfach mal, wie die Problematik ist. Gestern habe ich auf heise.de gelesen, dass das SMTP-Protokoll von E-Mails auch nicht sicher wäre und man einem Webserver vortäuschen könnte, dass da eine E-Mail von einem Administrator kommt. Also das heißt letztlich, ja, muss sich diese Technologie ständig weiterentwickeln, um sicher zu bleiben. Aber es gibt eben einfach zu viele Menschen, die auch dagegen arbeiten. Und deswegen ist es ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel. Und immer wieder werden die Guten in Anführungsstrichen verlieren und ihre Daten werden gehackt werden. Ihr wisst, ich bin sehr, sehr großer Freund der Digitalisierung. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache. Aber es muss uns einfach klar sein, dass das auch alles sehr, sehr unsicher ist. Und genau deswegen brauchen wir eben in der Schule viel mehr Medienkompetenz. Die Informatikgeschichte, dieses Wissen, wie etwas funktioniert, was ein Algorithmus ist, ist sicherlich eine Sache. Aber der Umgang, den halte ich für im ersten Moment wichtiger. Und da müssen wir einfach viel, viel, viel mehr dranbleiben. Passend dazu hat ja unser Land Baden-Württemberg Anfang Dezember die Digitalisierungsstrategie an baden-württembergischen Schulen veröffentlicht. Findet sich auf der Seite km-bw.de unter den Pressemitteilungen. Und naja, da steht dann eben zum Beispiel drin, In den Bildungsplänen der allgemeinbildenden Schulen ist das Lernen in der digitalen Welt über die Leitperspektive Medienbildung in alle Fachpläne integriert. Diese wird von der ersten Klasse bis zum jeweiligen Schulabschluss in den unterschiedlichen Fächern durchgehend unterrichtet. Und hier sieht man natürlich ganz klar, wie Theorie und Praxis auseinanderklaffen. Denn wer immer das geschrieben hat, da drin, hat keine Ahnung, was an der Schule passiert. Und da sehe ich einfach ein Riesenproblem, dass die Verwaltung viel zu weit weg ist vom echten Leben. Und nur weil mal aufgeschrieben wurde, dass Medienbildung eine Leitperspektive ist und in allen Klassen unterrichtet werden soll, heißt es noch lange nicht, dass es so ist. Und da unser Land und ja vielleicht auch die Schulaufsicht das nicht schafft, die Sachen einzufordern und zu kontrollieren, das ist jetzt mal ganz ohne Wertung gemeint, auch wenn es vielleicht so klingt, aber es ist ja nicht so einfach, die 4.500 öffentlichen Schulen, die wir haben, dann auch in jedem Fach darauf zu kontrollieren. Also irgendwo muss man sich ja eigentlich auch darauf verlassen, dass eine Schule geleitet von einem Schulleiter dafür Sorge trägt, dass die Dinge im Bildungsplan auch tatsächlich umgesetzt werden. Und das ist schlichtweg eine Unmöglichkeit, da ja eben auch, so wie ja ich auch, nicht mit allen Dingen, die im Bildungsplan stehen, einverstanden bin. Also das heißt ja auch ich als Lehrer entscheide, bestimmte Dinge wegzulassen, weil ich der Meinung bin, die sind vielleicht nicht sinnvoll. Also das sehe ich durchaus als Problem an und ich möchte den schwarzen Peter da jetzt nicht nur ans Land geben, aber ganz klar muss da meines Erachtens viel mehr drauf geachtet werden, dass eben alle Organisationen, die wir haben, viel mehr darauf achtet, werden die Sachen eingehalten. Und natürlich würde aber auch dazu gehören, die Bildungspläne tatsächlich entweder zu überarbeiten oder eben dann wieder doch ein bisschen mehr Freiraum zu lassen, damit die Schulen da sinnvoller und vor allem näher am Leben agieren können, wenn sie es denn wollen und können. Ja, ansonsten sind die Sachen, die in diesem Strategiepapier stehen, natürlich alle richtig und gut. Das sind 30 Seiten, die sind sinnvoll und es sind Ziele darin festgehalten, wo aber jetzt natürlich eben der Knackpunkt ist, wie erreichen wir diese Ziele? Ja, wenn hier eben zum Beispiel unter dem Punkt Handlungsfeld aus Fort- und Weiterbildung steht, die Lehrkräfte können zunehmend digitale Instrumente didaktisch und pädagogisch wirksam mit dem Ziel der Lernförderlichkeit im Unterricht und im individuellen Lernsetting einsetzen, dann muss natürlich auch irgendwo klar sein, wie bekommen wir das überhaupt hin. Ja? Das heißt, die Lehrerausbildung in dem Fall muss eben viel stärker dahin gehen, dass die Lehrerinnen das auch tatsächlich können. Dieses Strategiepapier muss also auch vom eigenen Land erstmal umgesetzt werden. Sie müssen das, was Sie da fordern und was Sie wollen, auch tatsächlich ja, in die Lehrerausbildung bringen. Sie müssen die Kontrolle in die Schulen bringen. Also das ist ein Riesending. Das Papier ist sicherlich eine gute Sache, um sich dran zu hangeln, aber wir müssen jetzt auch tatsächlich mal anfangen zu handeln. Wir können nicht immer nur die Theorien irgendwo aufschreiben. Wir müssen auch endlich mal anfangen zu handeln. Und ich hatte es, glaube ich, schon in einem der letzten Folgen gesagt, vielleicht müsste man einfach mal diesen 10-Jahres-Rhythmus von einem Bildungsplan aufheben und ihn auf 5 Jahre verkürzen oder generell einen Bildungsplan so gestalten, dass er einfach flexibler oder anpassbarer ist. In 10 Jahren zu planen, ist überhaupt nicht sinnvoll, meiner Meinung nach. Hier müsste dringend nachgebessert werden. So, jetzt aber genug gemeckert. Ich möchte zum eigentlichen Thema kommen. Und zwar dachte ich, was könnte denn eigentlich sinnvoller sein, als in einem Podcast mal zu erzählen, wie man einen Podcast macht, gerade eben auch in der Schule und warum ein Podcast in der Schule auch eine ganz sinnvolle Sache sein könnte. Und zwar lassen sich mit Podcasts viele, viele Dinge machen. Zum einen könnte man als Lehrerin einen Podcast erstellen, der den Unterrichtsstoff ergänzt oder zusammenfasst. Und es könnte tatsächlich für Schülerinnen hilfreich sein, die vielleicht noch nicht alles verstanden haben oder eben vielleicht noch eine bestimmte Frage haben, die in diesem Podcast ja vielleicht auch geklärt wird. Eine andere Möglichkeit wäre, Schülerprojekte zu machen. Das heißt, die Schülerinnen können eigene Podcasts zu Themen ihrer Wahl erstellen. Da braucht es dann ja auch eine ganze Menge Kompetenzen. Zum einen brauche ich die technischen Fähigkeiten, so einen Podcast aufzunehmen, dann ihn zu bearbeiten, zu veröffentlichen. Aber natürlich auch inhaltlich muss so ein Thema gut aufbereitet sein. Ich muss sprechen können, vielleicht so, dass man mich versteht. Einmal inhaltlich, aber auch von der Aussprache. Also ja, es gehört eine Menge dazu. Eine weitere Möglichkeit wäre, mittels eines Podcasts Informationen zu verbreiten. Zum einen könnte man einen Podcast über Schulnachrichten oder Ereignisse machen, Schullandheim-Aufenthalte fürs nächste Sportturnier und so weiter und so fort. Man könnte auch Interviews mit Lehrerinnen machen und auch mit Schülerinnen, mit Alten, mit Neuen. Also das heißt, es ist ein Stück weit Information und auch ein Stück weit Unterhaltung. Und wenn wir schon bei Interviews sind, wäre es natürlich auch möglich, Interviews mit Berufstätigen zu machen. Das heißt, im Zuge der beruflichen Orientierung könnte man in den Firmen mal anfragen und könnte dort tatsächlich Menschen interviewen, die da arbeiten. Vielleicht ja sogar auch Azubis, die an der Schule waren und jetzt ihre Ausbildung dort machen. Also auch hier gibt es wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Je nachdem, um was für eine Schule es sich handelt, könnte man auch ein Diskussionsforum als Podcast anbieten. Das heißt, eine Reihe von Schülerinnen und oder Lehrerinnen treffen sich und diskutieren aktuelle Themen, soziale, politische oder vielleicht auch Themen, die die Schule betreffen. Ein Gedanke, den ich mal hatte, war, einen Adventskalender als Podcast anzubieten. Das heißt, an jedem Tag bringt eine andere Klasse oder ein anderer Lehrer oder Lehrerin oder eine Schülerin einen kleinen Beitrag, der, keine Ahnung, 3 bis 5 Minuten dauert. Ich denke, das wäre auch eine sehr, sehr schöne Sache. Also ihr seht, es gibt wirklich sehr viele Einsatzmöglichkeiten für einen Podcast. Und die Frage, die jetzt natürlich vielleicht auftaucht, ist A, was kostet das Ganze? Und B, ist es überhaupt technisch möglich, mit wenig Vorwissen so einen Podcast zu machen? Ich würde sagen, ja. Von der technischen Seite ist es so, dass man natürlich ein Mikrofon braucht. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und da kommt es eben jetzt schon mal ganz drauf an, ob man einen Podcast macht, in dem nur eine Person spricht oder ob man Interviews führen will. Also es ist so, dass es im Prinzip 2 Arten von Mikrofonen gibt. Wir haben einmal Kondensatormikrofone und dynamische Mikrofone. Und die dynamischen Mikrofone sind meines Erachtens besser für den Podcast, einfach aus dem Grund, weil sie nicht ganz so empfindlich sind. Es gibt aber auch einen großen Nachteil, ich komme da gleich noch drauf. Also bei mir ist es so, ich hatte bisher ein Kondensatormikrofon und habe damit meine Podcasts aufgenommen. Aber mir ist dann auch aufgefallen, dass jeder Mausklick, den ich hier nebenher mache, im Podcast auftaucht oder mein Stuhl knarrt. Das heißt, auch den hatte ich dann immer wieder in meiner Aufnahme. Das heißt, ich habe jetzt mal zu einem dynamischen Mikrofon gegriffen und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber heute ist die erste Folge mit dem neuen Mikrofon und ich muss sagen, dass es von der Qualität bzw. jetzt vom Preis weit unter meinem bisherigen Mikrofon liegt. Das heißt, mein letztes Mikrofon lag, ich glaube, bei 180, 190 Euro und jetzt liege ich bei 90 Euro und es ist ein dynamisches, eine Eigenmarke von einem, von einer Seite, die Musiksachen vertreibt. Und ich muss sagen, dass ich eigentlich schon zufrieden bin. Ich habe den Eindruck, die Höhen sind nicht ganz so. Allerdings kann ich an meinem Mischer das noch ein bisschen einstellen. Vielleicht muss ich da auch einfach noch ein bisschen testen. Aber es ist auf jeden Fall so, wenn man jetzt ein Interview hat, dann hört man den anderen nicht. Das heißt, wenn man 2 Mikros hat, nimmt man im Prinzip auch auf 2 Tonspuren auf und kann dann immer, wenn es irgendwo mal laut ist, wenn der eine hustet, dann kann man es einfach rausschneiden. Deswegen nimmt man 2 Tonspuren. Mit meinem alten Mikro, beziehungsweise meinen 2 alten Kondensatormikrofonen, war es so, dass quasi, wenn ins Mikro 2 gehustet wird, das Mikro 1 diesen Huster auch mit aufgenommen hat. Das heißt, ich konnte ihn gar nicht rausschneiden, weil er auf 2 Tonspuren war. Das ist natürlich super lästig. Von daher in der Schule, wo es vielleicht eh nicht immer ganz so leise ist und wo man keinen ruhigen Raum hat, würde ich definitiv zu einem dynamischen Mikrofon greifen. Ich bin mir sicher, dass wenn ihr danach sucht im Internet, dass ihr da auch garantiert gute Ergebnisse finden werdet. Ansonsten könnt ihr mich auch gern anschreiben und ich sage euch, welches Mikro ich mir gekauft habe, in welches Mikro ich hier gerade reinspreche. Ich möchte hier jetzt mal keine Werbung dafür. Ja, worauf muss man noch achten bei den Mikros? Auf den Anschluss. Und zwar ist es so, dass es sehr kostengünstig USB-Mikrofone gibt, die man einfach an seinem PC oder Tablet einsteckt. Und dann wird es sofort als Mikrofon erkannt und damit kann man aufnehmen. Ist also eine ganz, ganz einfache Sache. Als Software kann man jetzt für das iPad zum Beispiel GarageBand nehmen oder für ein Windows-Tablet kann man Audacity nehmen. Das ist da eine kostenlose Software. Aber auch hier, der Markt ist wirklich voll mit Software und ihr könnt ja einfach mal gucken und ausprobieren. Ganz oft können die Programme ja dasselbe und man muss eben einfach schauen, ob man mit der Benutzeroberfläche klarkommt. So, der USB-Anschluss ist also da eine ganz einfache und simple Sache, hat aber einen Nachteil. Zumindest beim iPad, beim Microsoft-System, weiß ich jetzt nicht genau, ist es so, dass eben nur ein USB-Mikrofon erkannt wird. Das heißt, wenn ich da zwei einstecke, dann bringt mir das relativ wenig. Das heißt, dann brauche ich tatsächlich einen kleinen Mischer davor und die Mischer haben dann meistens XLR-Anschlüsse. Das heißt, da könnt ihr dann logischerweise kein USB-Mikrofon benutzen, sondern wenn ihr zwei Mikros haben wollt, dann müsst ihr eben darauf achten, dass es XLR-Mikros sind. So, Mischer gibt es auch relativ viele und auch kleine, die gibt es schon für 100 Euro. Das heißt, wir könnten sagen, dass wir, wenn wir jetzt ein Mikroset und einen Mischer nehmen, dass wir dann so im billigen Segment bei, sagen wir mal, 250, 300 Euro sind. Nach oben ist natürlich keine Grenze gesetzt. Man kann sich richtig gute Mischer kaufen, die auch noch die Sprache mit verändern können, bei denen es Tasten gibt, die man mit Sounds belegen kann und so weiter und so fort. Also das heißt, je mehr Kohle ihr habt, umso besser wird auch die Ausstattung. Aber trotzdem kann ich euch sagen, dass selbst bei günstigen Mikros man einen deutlichen Qualitätsunterschied hört zu den eingebauten Mikros an den Tablets oder an den PCs. Ich hatte beim Aufstiegslehrgang ja ein Hörspiel gemacht mit meiner Klasse damals und dieses Hörspiel hat denen unheimlich viel Spaß bereitet. Sie wollten das dann später im Jahr nochmal machen, aber es hat einfach relativ viel Zeit gebraucht. Und wenn man sich die Aufnahmen anhört, dann muss man sagen, ja, wirklich schade, dass wir damals keine richtigen Mikros hatten. Meistens findet man ja sogar welche im Musiksaal. Das heißt, wenn ihr gut steht mit dem Musiklehrer, der Musiklehrerin, dann könnt ihr ja da vielleicht auch mal eins ausleihen und ausprobieren. So, und was mir jetzt noch einfällt, ist, dass ich eine Sache vergessen hatte zu sagen. Und zwar, diese dynamischen Mikros sind ja, wie gesagt, nicht so empfindlich. Das heißt, die nehmen nicht so viel auf. Das bedeutet aber auch, dass die einen Mischer brauchen, der den Input, also die Empfindlichkeit des Mikrofons, verstärken kann. Das heißt, da muss man auf jeden Fall darauf achten, dass der Mischer davor genügend Power hat, um das Eingangssignal des Mikrofons auch genügend zu verstärken. Ihr könnt ja im Internet einfach mal googeln nach Podcast Starter Set, dann findet ihr ja schon Geräte, die aufeinander abgestimmt sind und die dann auch tatsächlich sehr gut miteinander funktionieren. Wenn ihr den Podcast dann aufgenommen habt, dann müsst ihr ihn noch ein bisschen nachbearbeiten. Vielleicht kommt noch ein Intro davor. Vielleicht habt ihr anfangs relativ viel Rs oder Versprecher drin, die ihr rausschneiden wollt. Das sind sicherlich dann Dinge, da werdet ihr besser werden. Anfangs ist jedes Schnittprogramm, finde ich, ein bisschen holprig, aber man kommt rein und dann geht es eigentlich relativ flott, muss ich sagen. Ich persönlich bin eh der Meinung, dass man an den Podcasts nicht zu viel rumschnippeln sollte. Es ist viel natürlicher und schöner, wenn da auch mal Versprecher drin sind. So reden wir nun mal. Und manchmal haben wir vielleicht auch etwas längere Denkpausen. Wenn sie dann aber zu lang sind, muss man es tatsächlich schneiden. Inzwischen gibt es natürlich auch Programme, die per KI das Ganze automatisch schneiden. Aber dann ist es auch wirklich schnell. Ich merke das bei mir, dass ich manchmal einfach viel zu schnell rede und muss mich dann bremsen. Wenn es dann auch noch wenig Gesprächspausen gibt, dann ist es teilweise richtig eine halbe Stunde lang durch den Podcast durchgehetzt. Das ist ja vielleicht auch gar nicht so schön. Ja, und zu guter Letzt ist natürlich dann die Frage, wie hostet man diesen Podcast? Und ich denke, da müsst ihr euch einfach überlegen, soll der wirklich für die ganze Welt zur Verfügung stehen oder nicht? Das ist sicherlich die erste Frage, die man sich stellen muss. Ich meine, ihr kennt alle die Anbieter, ihr selber hört gerade über einen. Bei mir ist es so verteilt, ich habe hier ja eine Statistik, da kann ich sehen, dass knapp 40% meiner Zuhörer über Apple Podcasts zuhören und 18% sind dann bei Spotify, 9% hören über den Webbrowser und dann kommt 8% Amazon, 5% Pocket Casts und nochmal 5% Castbox. Ja, und wenn wir schon dabei sind, 50% hören über ein iPhone, 30% über Android, 4% über Windows, 2% iPad und 12% Sonstiges, was immer das sein mag. Ja, und letzte Statistik, das Alter liegt, also 50% meiner Zuhörerinnen sind zwischen 35 und 44 und beim Geschlecht ist es so, 47,5% weiblich und 47% männlich. Dann haben wir noch 4% nicht festgelegt und 2% divers. Also ihr seht, da erfährt man schon einiges über seine Zuhörerinnen und vermutlich werdet ihr euch wundern, weil ihr ja vielleicht gar nicht euer Alter angegeben habt irgendwo. Und ja, dieses Alter und auch das Geschlecht wird teilweise generiert aus euren Suchanfragen. Bei Google kann man es, im Google-Konto kann man es nachsehen, was Google über einen denkt. Bei mir lag Google zumindest im Alter wirklich sehr, sehr weit daneben. Und aber auch Hobbys und Interessen und so weiter sind teilweise gar nicht mal so gut. Aber das sind ja letztlich die Infos, mit denen Google dann woanders haushalten geht und auf dessen Daten wir dann vielleicht auch irgendwo bewertet werden und vielleicht mal einen Zinssatz für einen Kredit bekommen oder halt auch keinen Kredit bekommen. Ja, da wären wir mal wieder bei der Medienkompetenz. Ihr seht, es ist einfach wichtig, habe ich schon mal gesagt, aber ich sage es immer wieder. Also, und auch deswegen muss man natürlich ganz klar sagen, eigentlich fällt oder fallen die großen Podcast-Anbieter raus, wenn ihr einen Podcast für eine Schule macht. Eigentlich kann man seine Audiodateien nicht bei Apple oder bei Spotify hosten oder bei Amazon. Im Prinzip müsst ihr schauen, dass ihr die irgendwo, vielleicht wo eure Homepage liegt, dass ihr die da hostet oder je nachdem, wie fit euer Netzwerkberater ist, dass ihr vielleicht einen eigenen Webserver habt, auf dem ihr es veröffentlichen könnt. Es gibt eine Open-Source-Software, castopod.org, mit der man tatsächlich einen eigenen Podcast-Hoster auf seinem Server aufsetzen kann. Aber da muss man sich logischerweise ein bisschen damit auskennen. Ansonsten, ja, gibt es die Möglichkeit, die Audiodateien auch einfach nur auf dem Webserver zu speichern. Aber auch da braucht der normale Lehrer, die normale Lehrerin natürlich jemanden, der dabei hilft, weil man als normaler Lehrer überhaupt keine Chance hat, etwas auf den Webspeicher hochzuladen. Aber das wäre durchaus auch eine Möglichkeit. Man könnte die Dinge auch einfach, die Dateien auch einfach über die Homepage verbreiten. Warum nicht? Ich denke, bei einem Podcast von der Schule ist die Zielgruppe überwiegend tatsächlich auch die eigene Schule. Das heißt, ich würde es tatsächlich gar nicht so kompliziert gestalten. Wenn eure Homepage dann einen RSS-Feed bereitstellt, dann ist es sogar so, dass man diesen Feed, also das ist ein Link zu einer bestimmten Datei, dass man den bei Spotify und Google Podcast und so weiter angeben kann und dann übernehmen diese Firmen die Dateien oder verlinken darauf. Das weiß ich jetzt nicht genau, wie es technisch funktioniert. Und das heißt aber, die Ursprungsdatei, die liegt bei euch und sobald ihr die entfernt, ist es dann auch bei den anderen Anbietern weg. Das heißt, ihr habt da mehr die Kontrolle drüber. Wobei natürlich klar ist, dass etwas, was ihr versendet, dass ihr das immer ein Stück weit aus der Hand gebt. Das ist ein Thema, das mich die letzten Wochen schon auch beschäftigt hat, ja, dass ich eben denke, okay, ich weiß ja, ich sage meine Meinung und manchmal bin ich da vielleicht auch ein bisschen ruppig oder unüberlegt und habe da vielleicht manchmal durchaus auch Sachen gesagt, die ich jetzt heute so vielleicht nicht mehr so sagen würde oder die ich vielleicht auch nicht mehr so sehe. Aber was jetzt einmal rausgeschickt wurde, ist im Prinzip auch draußen. Wenn einer die Podcast mitschneidet oder aufnimmt, dann hat er das natürlich für immer. Also daher als Fazit, wenn ihr fähige Menschen habt an der Schule, dann macht über Castropod einen eigenen Podcast-Server auf eurem Webserver und ansonsten macht die Dateien auf die Homepage und dann finden die Schülerinnen und Lehrerinnen sie dort und können sie dann von dort anhören. Ja, so, das war es jetzt eigentlich schon mit der ersten Folge hier im Januar 2024. Ich hoffe, dass ich euch so ein bisschen einen Einblick geben konnte, wie man den Podcast in der Schule macht. Ich hoffe, dass ihr alles verstanden habt. Wenn ihr Fragen habt, dann fragt mich einfach. Ihr könnt mir über meine Seite podcast-schule.de schreiben und ihr erhaltet dann die Antwort entweder auch per E-Mail oder vielleicht rede ich im nächsten Podcast drüber. Ihr könnt über Spotify tatsächlich auch Sprachnachrichten hinterlassen. Da würde ich mich auch sehr freuen. Das heißt, ich würde mich generell freuen über ein bisschen mehr Interaktion. Ich weiß, ich bin auch beim Podcast mehr der Mensch, der zuhört. Aber natürlich freut man sich immer über Feedback. Ich meine, ich sitze ja an meinem PC, ich spreche in mein Mikro und ich habe keine Ahnung, wie das da draußen aufgenommen wird. Das heißt, ja, gebt mir ruhig Feedback. Ihr könnt auch sehr gerne den Podcast natürlich liken, wenn ihr wollt. Und ansonsten, ja, meldet euch bei mir. Ich freue mich wirklich über jede Meldung, wenn sie positiv ist. Nein, auch über konstruktive Meldungen, die vielleicht nicht so positiv sind, freue ich mich natürlich auch. Ich möchte mich ja verbessern. Und damit wünsche ich euch noch eine schöne restliche Ferienwoche. Bei mir geht es morgen leider weiter. Ja, jetzt beim Theater käme jetzt das Oh so, aber ich bin mir sicher, ihr habt ein gedankliches Oh an mich geschickt. Ich habe auf jeden Fall eins empfangen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.